Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Salut Yannick.
Hoi Kerstin.
Wie geht's dir?
Hey, ich bin so langsam im Herbstmut, bin zwar noch ein bisschen verwirrt, entweder bin ich zu warm oder zu kalt angelegt, heute habe ich es glaube getroffen.
Es ist die Mittelphase, ja. Die Phase, wo man im Tram sitzt am Nachmittag im Wollepulli, wo am Morgen genau die richtige Lösung war für das Wetter und dann schwitzt man richtig in den rein und es ist so ein bisschen, wow.
Ja, genau.
Ich hoffe, ich spreche noch mehr Leute an, aus dem Herzen.
Also wir auch
Analyse.
Schon.
Wir reden heute aber nicht über Herbstwetter oder dergleichen, sondern wir haben uns ein bisschen schweres Thema angenommen. Wir haben es schon mal angesprochen in dem Podcast, dass uns momentan die aktuelle Weltlage beschäftigt, vor allem wenn es darum geht, wie die Frauen betrifft.
Es hat sehr, sehr viel Gewalt an Frauen gegeben, gefühlt noch mehr als sonst. Und vor allem auch ein Fall, der Fall von der Gisèle Bellicot. Wir werden auch kurz über den reden. Und darum, ja, wir werden über Gewalt reden, wir werden über sexualisierte Gewalt reden. Also wenn euch das jetzt zu viel ist, dann hört doch vielleicht wieder die nächste Folge. Oder eine von den alten, die ihr noch nicht gehört habt. Bevor wir aber einsteigen, Kerstin, was hat dich in den letzten Tagen noch bewegt?
Zum einen hat mich bewegt, dass das Bundesamt für Statistik neue Zahlen herausgebracht hat, wie es um die Kinderbetreuung in der Schweiz steht. 63% der befragten Mütter haben gesagt, dass sie daheim bleiben, wenn Kinder krank sind. Und es sind auch die Mütter, die sich öfters darum kümmern, dass die Kinder angelegt sind oder die ihnen helfen, ihren Alltag zu meistern und halt die Care-Arbeit machen. An dieser Erhebung haben gemäss dem BFS 18'300 Personen teilgenommen und die Befragten sind zwischen 15 bis 79 Jahre alt gewesen. Und man sieht daran einfach, dass man nach wie vor über das Thema reden müssen. Wir machen das ja regelmäßig in dem Podcast und es ist nicht so ausgeglichen, wie wir es uns würden wünschen. Dann hat sich die Woche noch ein wichtiges Ereignis zum 40. Mal gejährt.
Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen aus naheliegenden Gründen nicht versprechen, im Bundesrat meinen Mann zu stellen. Was ich Ihnen jedoch zusagen kann, ist, dass ich alles tun werde, um das, was als Frau und als Mensch in mir steckt, aufzubieten. In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl.
Ich habe ja diesen Moment nicht miterlebt, weil ich jünger als 40 bin. Und trotzdem ist es so einer dieser politischen Momente in der Schweiz, der mich mega früh geprägt hat. Also wirklich schon als Jugendliche.
Wir müssen vielleicht zuerst mal auflösen, um was es geht, Annick. Am 2. Oktober 1984 ist Elisabeth Kopp als erste Frau in den Bundesrat gewählt worden. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, ein historischer Tag in der Schweizer Politik. Das war 13 Jahre, nachdem das Frauenwahlstimmrecht in der Schweiz eingeführt worden ist. Einfach noch so als zeitliche Einordnung. Sie hat danach das Justiz- und Polizeidepartement übernommen und ein Asyldossier, also wirklich das Herzdossier, hat zu ihrer Hauptarbeit gehört. Und letztes Jahr ist Elisabeth Kopp leider verstorben. Und zum Schluss noch eine Nachricht aus Deutschland, die mich positiv überrascht hat. Und zwar hat der FC St. Pauli bekannt gegeben, dass sie offiziell Safe Abortion Week in Hamburg unterstützen. Das ist eine Woche, die darauf hinweist, wo welche Abtreibungsrechte in Deutschland herrschen oder eben auch nicht. Und das haben sie gemacht, indem auch Fans mit entsprechenden Banner und Plakaten im Stadion auftreten sind. Ich glaube, es ist insofern wichtig, dass Fußball noch immer ein männerdominiertes Thema ist und umso besser, wenn dort die Debatte auch geführt wird, was ja auch so ein bisschen hineinspielt in das Thema, über das wir heute reden wollen, Annick, oder?
Ja, das stimmt. So habe ich mir es noch nie überlegt, aber das stimmt. Es braucht nämlich alle und darum reden wir heute tatsächlich viel über Männer. Ich werde anfangen, über eine Frau zu reden, über Gisèle Bellicot. Wir haben abseits vom Mikrofon immer wieder über den Fall geredet, den Fall von der 72-Jährigen, die über 9 Jahre lang von ihrem Mann ist betäubt und missbraucht worden, so wie andere Männer verkauft ist worden und dann vergewaltigt ist worden. Im Moment läuft in Avignon der Prozess, und zwar öffentlich.
Genau, und wenn Annie gesagt hinter dem Mikrofon haben wir schon öfter darüber geredet. Wir haben vor einem Monat unsere Live-Aufzeichnung im Kaufleuten gehabt und schon dort haben wir uns überlegt, ob wir Gisèle Bellicot als eine der Schlagzeilen mitnehmen auf die Bühne und wir haben es nicht geschafft. Ich kann es nicht anders sagen und ich kenne viele Frauen, denen das so geht. Der Fall löst etwas in einem aus, durch die unglaubliche Brutalität, die ihre Mann gezeigt hat. Und irgendwo durch schmerzt es mich selber auch, dass ich habe so das Gefühl, sie zeigt so eine Stärke, sie zeigt ihr Gesicht, sie taucht jeden Tag in dem Gerichtssaal auf und sagt auch, sie will zeigen, was ihr passiert ist. Und gleichzeitig fällt es uns so schwer, darüber zu reden, weil es einfach, weil es unfassbar ist, was ihr passiert ist. Und ich habe aber wirklich auch gemerkt, eben in meinem Umfeld, dass es vielen Frauen auch so geht. Und du hast ja auch gesagt, Annik, hey, es ist einfach zu viel. Es ist so schmerzhaft.
Ja, ich finde es wirklich schwierig. Also ich finde auch die Berichterstattung, das ist sehr persönlich, aber ich lese sehr ausgewählt. Ich finde wirklich, ich kann wie nicht sagen, was anders ist als bei anderen Fällen. Mir trifft es gerade nochmal anders. Ich habe gewisse Sachen darüber gelesen, warum dieser Fall nochmal anders gelagert ist, weil ihr Mann ist so, was man in Anführungszeichen einfach ein normaler Mann ist irgendwie. Es ist nicht jemand Reiches, es ist nicht jemand Berühmtes, wie sonst in anderen so grossen Missbrauchsfällen ist. Und die Männer, die dort beteiligt waren, es sind 51 Männer jetzt vor Gericht, die beschuldigt sind, sie missbraucht oder vergewaltigt zu haben. Und das sind irgendwie Polizisten, das sind ehemalige Militärleute, das sind irgendwie irgendwelche Angestellte, das sind sogenannte normale Leute. Und irgendwann habe ich so gelesen, ja, das sind so die Leute, die ihre Kinder von der Kita abholen und irgendwie beim Bäcker anstehen. Und vielleicht ist es auch das, ich kann es wie nicht sagen. Also ich merke, mir fällt es immer noch recht schwer, um darüber zu reden. Und ich finde das eigentlich recht treffend, was du gesagt hast. Ich meine, wer sind wir, die irgendwie uns nicht dem aussetzen können? Und sie hat das alles erlebt und dreht das so gegen uns. Also es ist eine unglaubliche Stärke und unglaublich bewundernswert in all dem, was passiert ist.
Und sie hat ja auch, und über das, wenn wir heute auch reden, sie zum einen natürlich wahnsinnig grosse Unterstützung, was ich schön finde, Leute, die applaudieren, die ihre auch probieren, eine Stärke zu geben, außerhalb von dem Gerichtssaal, wo ich wirklich persönlich das Gefühl habe, dass eigentlich daraus, also wenn daraus nicht irgendwie ein Movement entsteht oder eine Solidaritätsbekundung, dann kann ich es auch nicht verstehen, weil, also wie schon gesagt, ihre Stärke ist wirklich unfassbar. Und gleichzeitig hat es natürlich auch Beleidigungen gegeben. Also sie ist auch, es gibt auch Leute, die vor dem Gerichtssaal warten und sie beleidigen und ausbuhen oder es ist wirklich unglaublich. Und diesen Fall sehen wir eingebettet in andere Fälle, die momentan medial behandelt worden sind. Also eben zum Beispiel der Sean Combs oder better known as P. Diddy, wo dem vorgeworfen wird, das ganze Netzwerk aufgebaut zu haben, wo es um Menschenhandel und sexuelle Gewalt geht, wo auch das furchtbare Video geleakt worden ist, wo er seine Ex-Freundin geschlagen hat. Dann der ehemalige Harrods-Besitzer, wo posthum ihm gesagt wird, er hat über 100 Frauen vergewaltigt. Also es ist wie eine Masse. Und ich glaube, was du vorher gerade noch gesagt hast, mit so, das sind so die normalen Männer, aber es ist auch einfach die Masse an Tätern, wo du so plötzlich so denkst, hey, was ist eigentlich los?
Mhm. Zum Beispiel auch so brutale Einzelfälle wie von der kenianischen Marathonläuferin Rebecca Cheptegei, die von ihrem Ex-Freund mit Benzin ist übergossen wurde und angezündet ist worden und nachher ihren Verletzungen ist erlegen. Er selber hat sich dort auch Verletzungen zugezogen und ist nachher gestorben. Und nachher sind es aber auch noch so andere Sachen, die jetzt plötzlich auftauchen. Und jetzt frage ich mich eben auch, oder das würde mich nachher deine Meinung interessieren. Es hat zum Beispiel ein Video gegeben von der Miss Kansas, wo ihrer Dankesrede, also wo sie gewählt wurde bei dieser Misswahl, so auf häusliche, sie hat so gesagt, ja, und was willst du jetzt machen in deinem Missjahr? So, was ist so deine Message oder was ist sein Goal? Und sie sagt, ich will mich gegen häusliche Gewalt einsetzen, vor allem auch, weil ich selber betroffen bin. Und wie sie das gesagt hat, also ich bekomme ich auch immer noch Gänsehaut.
Matter of fact, some of you out in this audience saw me very emotional because my abuser is here today. But that's not going to stop me from being on this Miss Kansas stage and from representing as the next Miss Kansas. Because I and my community deserve healthy relationships. We deserve a domestic-free life. Thank you.
Und ich habe mich nachher wie gefragt, also man sieht zum Beispiel auch bei der Statistik, ja, ich habe wirklich auch Gänsehaut, wir schütteln uns beide.
Ja.
Also man sieht zum Beispiel auch in der Statistik, dass Sexualdelikte in der Schweiz zunehmen. Und ich habe mich plötzlich gefragt, oder das würde mich von dir interessieren, glaubst du, es gibt wie auch nochmal so eine neue Bewegung, um über häusliche Gewalt oder über sexualisierte Gewalt zu reden, oder ist es eine zufällige Häufung?
Ui, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, was ja auch an dem Pellico-Fall so eindrücklich ist, ist, dass, oder jetzt auch bei dieser Miss, dass ich glaube, nach wie vor und nachvollziehbar sich zu äußern darüber, dass man solcher Gewalt ausgesetzt ist, hat ja immer etwas damit zu tun, dass man mit Scham, also irgendwie so, habe ich etwas falsch gemacht, das beschreiben ja auch ganz viele Opfer, dass sie irgendwie sich schämen, darüber zu reden. Und ich glaube, dass der Scham ein grosses Mittel dazu ist, zum Täter, wie sich Täter können schützen. Und ich würde mir wünschen, dass die Stärke von Frauen, die sagen, mir ist das passiert und ich kann darüber reden, uns dazu bringt, dass wir vielleicht noch andere Narrative haben und auch offener können darüber reden. Und das kann sein, dass jetzt die Häufung von diesen Fällen und das offene darüber reden, dass das uns helfen kann. Ja. Aber ja, also es ist schwierig zu sagen.
Ja, ist mega schwierig.
Das Interessante ist ja gleichzeitig, und das ist auch das, was wir gesagt haben, über das werden wir heute auch noch reden, dass parallel zu dieser Häufung von diesen Berichten zu diesen brutalen Gewalttaten, die Frauen angetan worden ist, parallele Bewegung gestartet hat. Und zwar hat es zum einen sind wieder so Aussagen gekommen wie «Not all men», also nicht alle Männer sind so. Und daraus ist dann aber auch schnell geworden «Not all men, but always men». Mhm. Also nicht alle Männer, aber immer sind es Männer.
Es sind so zwei Hashtags, die getrendet werden, und dahinter steckt ja auch so die Frage, die auch in verschiedenen Texten, wir werden sicher nachher auch darüber reden, ist aufgekommen, so, sind alle Männer einfach böse?
Genau. Und das Interessante finde ich, dass zum einen für mich die Debatte komplett prägt, eigentlich ist in erster Linie von Frauen, die über die Fälle reden. Alles, was mir auf Social Media begegnet, auch übrigens an Literaturtipps, an Büchern, an Artikeln, sind eigentlich alle immer geschrieben von Frauen. Das kann durchaus auch durch mit meiner Bubble zusammenhängen, aber trotzdem ist es das, was mir begegnet. Und das «Not all men» begegnet mir, Überraschung, vor allem von Männern, weil wir sagen, hey, aber nicht alle Männer sind Täter. Und was mich ratlos zurücklässt, ist, wieso müssen wir in dem Zusammenhang, was wir vorher gesagt haben, die Masse an Tätern ist enorm bei all diesen Fällen, Brutalität ist enorm, und es gibt nun mal einfach ein Schema, nämlich Frauen wird sexuelle Gewalt oder Gewalt antun von Männern. Das ist der gemeinsame Nenner bei all diesen Fällen. Und trotzdem müssen wir jetzt über die Gefühlswelt von Männern reden, die sagen, es sind nicht alle Männer Täter.
Ja, ich finde, es steckt mega viel dahinter, und es hat den Essay im Spiegel von der Elisa von Hof, der wirklich viral ist gegangen auf Social Media, mit dem Titel «Die Welt könnte so schön sein ohne euch. Euch sind Männer gemeint.» Und sie sagt, wieso alle grossen Probleme von dieser Welt haben, teilen eine Gemeinsamkeit, nämlich Männer. Und sie sagt auch genau das. Sie sagt, wieso könnt ihr an euch arbeiten? Und könnt ihr, also der Text ist sehr anklagend und ist mit sehr viel Wut geschrieben. Aber es ist, ich finde, es trifft aber ein bisschen das, oder? Sie sagt, ja, natürlich sind es nicht alle Männer, aber Gewalt kommt immer von Männern. Also do something und hört auf, darüber zu sagen, ja, aber ich bin es nicht. Und in dieser Frage steckt ja immer, ja, also wenn ich denn nicht so bin, äußere ich mich denn nicht als Mann, oder bin ich jetzt irgendwie ein Ally und was kann ich machen? Also mache ich lieber nichts.
Es hat ja dann noch eine Replik gegeben,
genau,
im Spiegel, von einem Mann, der wie so auf sie geantwortet hat.
Habe ich interessant gefunden. Er hat nachher gesagt, der Titel ist angelehnt an Originaltitel. Ohne euren Männerhass wäre die Welt noch schöner. Und er sagt einfach wie so, ja, eben, Männerhass sei so journalistisch. Und das ist natürlich ein bisschen Vorwurf an sie, sei so ein journalistisches Genre geworden. Und sagt wie genau das, sagt wie so, ja, aber mit dieser Verhärtung und was ist eigentlich euer Problem und irgendwie alle die Hashtags und wir sind jetzt alle schuldig. Und er sagt zum Beispiel auch, dass Buben in Bildungsfragen benachteiligt werden, und die nachher zum Beispiel so eine Studie, die sagt, ja, eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, dass Buben später eingeschult werden als Mädchen, also hat die dort einen Vorwurf. Ich finde, es hat so ein, zwei Punkte. Ich persönlich finde grundsätzlich, es geht ein bisschen im Thema vorbei, wo ich auch noch mal so war. Ja, aber geht es jetzt um Ausbildung? Also ich finde das mega ein wichtiges Thema, das Ausbildungsthema, aber
geht's wirklich
das ist darum? Irgendwie wie noch aber mal etwas anderes.
Was ich interessant finde an diesen beiden Essays, wir werden die auch verlinken, ist, dass ich finde, man sieht sehr viel darüber, was meiner Meinung nach in der Debatte gerade falsch läuft. Weil du, auf der einen Seite hast du wie die Aussage, ohne Männer wäre alles besser, was ich ganz, würde ich im Fall wirklich widersprechen, weil ja, ich auch das Gefühl habe, wenn man sagt, quasi die Männer sind die Wurzel von allem Übel, reduziert man die Gewalt auch einfach aufs biologische Geschlecht vom Mann. Also das finde ich irgendwie, ist für mich viel zu kurz gegriffen. Und Das andere ist, bei der Replik von dem Autor habe ich wie gefunden, es kommt für mich so, dass so ein bisschen die typische Anti-Wokeness-Argumentation für im Sinn von, oh, ihr packen alles in Hashtags und man darf ja heute nichts mehr sagen und so. Wo ich finde, das ist auch überhaupt nicht zielführend. Weil, also, was mich umtreibt, ist doch wie, wie schaffen wir es, eine Debatte zu führen, die zielführend ist. Weil das, was die beiden Essays ja zeigen, ist wieder nur, es geht darum, Recht zu kriegen für seine Geschlechtsgruppe, und das ist jetzt sehr heteronormativ ausgesprochen, aber auch einfach Recht zu kriegen, wer jetzt die besseren Argumente hat, ob jetzt Männer, alle Männer Täter sind oder nicht. Aber eigentlich ist ja der Fokus wieder nicht dort, wo er sein sollte, nämlich bei den Frauen und bei den Opfern. Wir sollten doch eigentlich dort darüber reden. Mm. Und Empathie ist doch übrigens auch nichts, was an ein biologisches Geschlecht gebunden ist. Das verstehe ich auch nicht.
Es hat, glaube ich, zwei Sachen. Also, was auch interessant ist, um nochmal auf den Pellico-Fall zurückzukommen. Ich habe einen Kommentar gelesen von einem Mann zu dieser ganzen Debatte, den ich sehr treffend fand, auch im Spiegel, von Leo Klim. Und er hat wie so gesagt, interessant sei ja auch, du hast gesagt, oder fast nur Frauen schreiben darüber, wenn bei diesem Pellico-Fall sind auf der Anklagebank eigentlich nur Männer und im Publikum, wo wirklich sehr, sehr viele Leute sind, oder, also es wird so übertragen, sind eigentlich nur Frauen. Das heisst, Männer konfrontieren sich wie nicht mit dem. Und das Konfrontieren kann ja sein, ich gehe in Gerichtssaal, aber es kann auch darüber sein, man redet darüber, oder ich glaube, es fängt ganz im Kleinen an, oder? Stichwort allein. Es ist dann auch immer so die Haltung von, ja, aber dir, und ich kann ja gar nichts sagen, aber es sind ja ganz, ganz kleine Sachen, die einen Wandel vorantreibt, wo letztendlich alle profitieren. Es fängt ja damit an, dass man entweder mit seinen Freunden darüber redet oder vielleicht auch einfach mal sagt, hey, im Fall ist einfach nicht ein lustiger Spruch, er ist einfach sexistisch, man muss das Wort Sexismus nicht brauchen, man kann einfach mal sagen, ja, ist im Fall jetzt so gut. Also es sind ja feine Sachen, es geht weiter für mich auch zu, wie redet man mit Söhnen oder wie redet man mit Kindern darüber. Und nachher muss man ja schon auch sagen, dass die meisten Opfer von Gewalt global gesehen, wenn man über alles schaut, und die meisten Todesopfer aufgrund von Gewaltdelikt, sind bis heute Männer. Das hat auch mit Krieg zu tun, das hat mit Gangs zu tun. Aber es ist immer von Männern aus. Mhm. Das heisst, auch für mich ist das eine grosse Misskonzeption, wenn man über das redet, dass man sagt, ja, aber das ist einfach der Männerhass von euch Frauen und ihr wollt einfach, dass es euch besser geht. Ja, wenn es weniger Gewalt von Männern gibt, und ja, es gibt natürlich Gewalt von Frauen, aber einfach viel, viel, viel weniger, das sagen nicht wir, sondern alle Statistiken, dann profitieren nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer von dem. Und meine Frage ist immer so, wo kann man ansetzen und wann kommen wir an den Punkt, wo wir, genau das, was du sagst, wo wir über das reden und wo man wie so sagt, hey, okay, wir wollen zusammen weniger Gewalt gegen alle.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch das, wenn ich alle Männer in meinem Umfeld, die ich kenne, die das Video gesehen haben, wie der P. Diddy seine Freundin, man kann es nicht anders sagen, verschlägt in einem Hotel, vor einem Hotellift, sind absolut angewidert davon.
Ja.
Distanzieren sich davon, sind, ich habe Diskussionen gehabt mit Männern, die gesagt haben, ah, irgendwie, also die ganze Musikdebatte von, kannst du von jemandem noch die Musik konsumieren und so, dort gehen wir jetzt nicht
mehr.
Aber für mich ist vollkommen klar, dass die Männer, die ich kenne, und ich glaube auch, dass die ein Stück weit repräsentativ sind für viele Männer, sich komplett distanzieren von so einem Gewaltakt. Mhm. Und darum ist es für mich auch wichtig zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass Männer grundsätzlich durch die Welt laufen und denken, das ist okay, was jetzt der Pellico passiert oder was der P. Diddy gemacht hat. 0,0. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass sie einmal mehr das explizit sagen und zum Thema machen.
Ja.
Und ich glaube, in meiner Bubble passiert das oft, aber ich glaube, eben dort ist meine Bubble nicht repräsentativ dafür. Und wenn man nachher darüber redet, wie oft dann halt Frauen sonst noch beleidigt werden oder in der Öffentlichkeit klein gemacht werden, dann ist es halt schwierig, das Gefühl zu kriegen, dass es wirklich eine geschlechtsausgleichende Gemeinschaft gibt, wo sich zum Ziel macht, dass weniger Gewalt Frauen und Männer antun wird.
Ich finde das noch interessant. Unsere Kollegin Bettina Weber hat genau also jetzt so 7 Punkte von der Fassungslosigkeit
zusammengefasst. Ja, das ist auch recht hässlich. Das habe ich sehr gerne gelesen.
Ja, ich finde, das verlinken wir wirklich auch. Und ich finde, es ist oft eigentlich in jedem Punkt schwingt auch genau das mit. Also es ist wie so, wie kann es sein und wie kann es sein, dass sich niemand dazu äußert.
Aber ich muss genau noch etwas zitieren. Entschuldigung, ich habe auch noch einen Text gelesen von Charles M. Blow. aus dem 2014. Und zwar ist das ein Autor von der New York Times. Und er denkt in der Kolumne darüber nach, dass er irgendwie seinen Sohn damals in die Uni gefahren hat und sein Sohn ihm wie so sagt, aus dem Nichts raus, «Papi, ich habe mir wie überlegt, eigentlich sollte jeder Mann Feminist sein.» Und wenn wir nochmal sagen, es ist 2014, das ist vor MeToo, vor allem. Und er denkt dann wie so darüber nach, woher kommen die Gedanken, und sie reden gemeinsam darüber. Und zum einen sagt dann der Blow schon dort etwas sehr Gutes, und zwar, dass die Diskriminierung von Frauen und die Gewalt, die Frauen angetan wird, dass es nicht nur der Job der Frauen kann sein, darauf aufmerksam zu machen, sondern dass auch Männer in der Verantwortung sein müssen, ihnen dabei zu helfen, dass es weniger Gewalt gibt. Also genau das, was wir eigentlich gesagt haben. Und dann sagt er noch etwas sehr Schönes, nämlich «Not all men are part of the problem, but yes, all men must be part of the solution.» Und ja, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Was nochmal, ich mich wirklich frage, wieso wir uns in diesen Debatten so verrennen und ich das Gefühl habe, manchmal, es geht einfach darum, mehr zu streiten und den eigenen Punkt zu machen, anstatt darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Ziel, das wir hier verfolgen.
Und darum ist wirklich der Kommentar, den ich vorher zitiert habe aus dem Spiegel von Leo Klim, mega treffend, weil er sagt eigentlich genau das. Er sagt, oh, es ist kein Verbrechen, zu einem heterosexuellen Mann sein. Dort ist wirklich, ich meine, dort sind wir ja wirklich beim
auch noch gerade kurz sagen, dass wir mit uns ausnahmsweise auch noch einen Mann im Studio haben, unseren Produzenten Noah Fendt. Noah, möchtest du an dieser Stelle vielleicht auch mal noch kurz etwas sagen?
Ja, also vielleicht, dass ich mich im Fall bis jetzt in dieser Debatte auch nicht als Verbrecher fühle.
Das ist schon mal sehr gut.
Finde ich auch. Kompliment an euch auch für das. Und ich glaube im Fall schon, dass wir jetzt hier an einem recht guten Punkt sind, wo ich mich auch recht wohlfühle, oder wo ich auch finde, so, hey, ich glaube, das müssen wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen. So, in dieser Debatte das eigene Ego als, insbesondere wahrscheinlich als Mann, zurückzunehmen und irgendwie ein bisschen als Ganzes anzuschauen.
Das finde ich mega schön, dass es vor allem so Ego sei. Ich glaube nämlich, dass das bei Frauen und bei Männern damit zu tun hat. Nicht, wer hat Recht, sondern um was geht, oder?
Aber es ist ja schon noch bezeichnend, finde ich, dass so viele Männer das Gefühl haben, sich müssen zu rechtfertigen.
Mhm. Du meinst, sagen, not all men.
Ja.
Und was meinst du, woran das liegt?
Hey, ich weiß es, ich kann das glaube nicht abschließend beantworten, ich weiß es nicht, aber es ist so eine Frage, die ich mir stelle, wo, also wahrscheinlich hat das irgendwie genau mit dem zu tun, dass es so eine sehr zum Teil egoistisch geführte Debatte ist, wo, das ist das, was du vorher gesagt hast, Kerstin, wo es so darum geht, immer noch mehr zu streiten und eben vor allem den eigenen Punkt irgendwie zu machen. Vielleicht ist es etwas, was so historisch-gesellschaftlich gewachsen ist.
Mhm. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Ich glaube, das «Not all men» ist oft auch so eine erste Reaktion, um wie auch sagen, also ich glaube, oft auch gut gemeint, wie so, hey, ich bin im Fall nicht so und ich will das gar nicht. Und, aber dass das, glaube ich, eine erste Reaktion ist, wenn man das erste Mal mit diesen Themen konfrontiert ist. Weil es gibt die Beispiele, wo wir auch immer wieder darüber geredet haben und wo in verschiedenen Texten ist vorgekommen, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Es ist so, nein, es sind nicht alle Männer, aber welcher Mann ist, und wir sind wieder in diesem heteronormativen Ding, weil bei Transpersonen ist es zum Beispiel auch nochmal ganz anders, aber wenn wir in diesem heteronormativen Ding bleiben, welcher Mann ist die Nacht mit dem Schlüssel in der Hang heimgelaufen? Und welcher Mann hat einfach, also das sind einfach so Sachen, die jede Frau erlebt hat. Und ich glaube, wenn man so etwas nachher ausspricht und her und mal auf den Tisch legt und darüber fährt, anfangen zu reden, verstehe ich teilweise schon die Reaktion, dass man im ersten Moment sagt, hey, aber ich bin doch gar nicht so. Aber für mich muss es wie über die erste Reaktion rausgehen und sagen, ja, ich bin nicht so, aber dass man sich irgendwie konfrontiert mit dem und dass man sich auseinandersetzt mit dem.
Tipps, Annick.
Ich habe nicht ein Buch mitgebracht.
Yeah.
Ich habe einen Podcast mitgebracht, was schon sehr lange gibt, wo mir aber eine Freundin und treue Hörerin diesen Sommer hat empfohlen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und zwar heisst er «Call Her Daddy».
What is up, Daddy Gang? It is your founding father, Alex Cooper, with «Call Her Daddy».
Und zwar führt Alex Cooper sehr, ich kann wirklich sagen, intime Gespräche mit Promis, also mit riesigen Namen. Und die für nachher, also es geht von der Amanda Knox, ist das kürzlich Ding gewesen, Esther Perel, es sind aber auch SchauspielerInnen oder auch zum Beispiel Katy Perry. Und oft in diesen Gesprächen passiert so der Moment, dass so ist, ich habe zum Beispiel eins gelassen mit einer amerikanischen Turnerin, die sagt so, hey, das sage ich jetzt das erste Mal öffentlich. Und ich weiss nicht genau, wie sie es macht, aber sie irgendwie schafft es, um das so, ich bin jetzt nicht so die, die so Promi-Gespräche mega spannend findet per se, aber sie schafft irgendwie, um so die Leute auf so einer mega persönlichen Ebene abzuholen und sie sagt auch von sich selber, sie cut in den Bullshit von Anfang an. Manchmal höre ich schon auch so eine Frage als Journalist und denke so, weiss ich jetzt nicht, wie ich mir das getraut hat, zum Fragen. Und darum sind es aber echt mega tolle Gespräche. Was hast du mitgebracht, Kerstin?
Ich habe einen Film mitgebracht, eine Dokumentation, die jetzt auf Netflix angelaufen ist, und zwar Will and Harper.
Hi there, I'm Will Ferrell. One of the greatest actors in the world.
Und zwar geht es darum, dass der Will Ferrell mit der Harper Steele unterwegs ist in einem Roadtrip durch die USA. Die Harper Steele hat sich als Transfrau geoutet 2021 in einem Mail an ihr Umfeld und unter anderem auch an Will Ferrell, der seit vielen Jahren mit ihr befreundet ist. Sie haben 1995 gemeinsam bei Saturday Night Live angefangen.
One of my closest friends. And then one day I got this email. Hey Will, something I need you to know. I'll be transitioning to live as a woman.
Und es geht eigentlich so darum, dass sie sagt, oder dass sie zusammen entscheiden, dass sie in dem Roadtrip Amerika ihr wahres Gesicht möchten zeigen, weil sie schon früher, damals noch als Mann, regelmäßig solche Roadtrips gemacht hat und sie möchte wie sehen, kann ich das noch als Frau?
I love this country so much, I just don't know if it loves me back right now.
Harper, would you want to do a road trip as this new version of yourself and at the same time figure out what this all means to us?
Das habe ich zum einen mega schön gefunden, weil sie sich so Sachen so Fragen stellt wie, ich bin neulich so allein unter Führung durchgelaufen. Etwas, was mir früher als Mann nie Sorgen gemacht hat und plötzlich habe ich gedacht, oh, bin ich da noch sicher? Und das ist eine spannend. Überlegung, die ich mega spannend gefunden habe. Was mir außerdem sehr gefallen hat, ist, dass sie das ganze Thema mit sehr viel Humor und Ehrlichkeit angehen. Humor, der auch Platz hat, Fragen zu stellen einfach.
I'm telling you, I invite any friend of mine to ask me these questions. I am not afraid to talk about
them. There's a question. Do you think you're a worse driver as a female driver?
That's the dumbest. That's Woo! So... No, that is Woo! So... Oh, fuck you.
Sing! But I am.
Und ja, es ist ein bisschen amerikanisch im Sinne von, ich persönlich hätte gerne gehabt, dass sie noch ein bisschen tiefer reingegangen wären. Es bleibt bei mir ein bisschen an der Oberfläche, finde ich. Aber es hat ein paar sehr, sehr berührende Momente. Und ja, ich habe es sehr gerne geschaut. Wirklich schöne Dokumentation, die ich empfehlen kann.
Und eindrücklich. Merci vielmals für das spannende Gespräch. Und wenn wir Hörer haben, für einen ist nicht gegendert, wo eine Meinung zu diesem Thema hat, würde mich im Fall wirklich interessieren. Also ich finde auch diesen Input Noah sehr wertvoll, aber wenn es Hörer gibt...
Natürlich dürfen auch die Hörerinnen wie immer Feedback geben.
Und es dürfen natürlich auch die Hörerinnen Feedback geben, selbstverständlich. Per Mail oder irgendwo in der Tiefe vom Internet. Ich glaube, die finden den Kontakt.
Nicht in der Tiefe vom Internet, sondern hoffentlich irgendwo anders entspannen wir uns nächste Woche. Und zwar machen wir eine kleine Herbstferienpause. Das heisst, eine Woche fällt die Tagesanzeigerin aus. Das gibt euch die Chance, um eure Lieblings-Altfolge nochmal anzuhören.
Mein Name ist Anni Kosmann.
Ich bin Kerstin Hasse.
Und ich bin Noah Fendt.
Tschüss. Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.